Digitalisierung frei Haus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiche Ware. Mein Name ist Jennifer und heute schauen wir nochmal behind the screens und beschäftigen uns mit den Gefahren von Gründung und Software. In Zeiten der Digitalisierung sprießen Startups und neue Tech-Unternehmen ja nur so aus dem Boden. Von First-World-Problems bis hin zu existenziellen Krisen in der Gesellschaft kämpfen kreative Köpfe mithilfe von Software für die digitale Revolution. Einer von ihnen ist Rami. Er gründete 2011 das Berliner Softwareunternehmen Tenmedia und weiß genau, welche Chancen, aber auch Risiken in der Unternehmensgründung liegen. Von ihm bekommen wir heute Einblicke in den bürokratischen Spießrutenlauf und schauen hinter die Kulissen der Softwareentwicklung. Sind technologische Innovationen ein Grund für Enthusiasmus oder verbergen sich hier auch Gefahren? Hallo Rami.
Hallo.
Magst du dich erst einmal ganz kurz vorstellen?
Also, mein Name ist Rami, ich habe 2011 die Tenmedia Agentur gegründet. Wir bauen heute Softwareanwendungen, hauptsächlich für öffentliche Auftraggeber und für kleine und mittelständische Unternehmen. Ich habe eigentlich VWL studiert nach meinem Abi und meinem Grundwehrdienst und habe dann mit meinem Master von der Uni Potsdam abgeschlossen.
Mhm. VWL, das heißt, du hattest im Studium wirtschaftswissenschaftliche Themen, aber eigentlich gar keine Berührungspunkte zur Softwareentwicklung, oder?
Genau, also ich habe im Studium eigentlich so gut wie gar nichts mit Software zu tun gehabt, außer halt jetzt im Rahmen von statistischen Auswertungen mit Statistikprogrammen haben wir halt verschiedene Modelle gehabt, mit denen wir gearbeitet haben, aber wir haben dort keine Softwareanwendung programmiert. Das Wissen, wie Software aufgebaut ist und was man mit Software bewegen kann, das habe ich mir überwiegend selbst beigebracht. Also ich war jetzt nie in irgendeinem Studiengang eingeschrieben, der in Richtung IT geht oder in Richtung Informatik oder sowas. Und das geht auch schon wieder ein bisschen mehr zurück. Also eins der ersten Videos, die von mir zu Hause aufgenommen wurden, da frage ich, ob ich am Computer spielen darf. Oder? Ja, da. Ich weiß nicht, also kann ich kaum laufen. Hm. Also das Interesse an Software und an Computern war immer da, auch wenn es am Anfang halt eher so ein bisschen spielerischer war. Ja, da hat man bei Computerspielen dann seine Kontostände geändert oder sowas. Ich weiß nicht, Anno oder was man dann damals gespielt hat. Dieses sich professionell oder kommerziell oder wirklich mit der Absicht, was für den Produktiveinsatz vorzubereiten, das kam dann halt so kurz vor oder mit der Gründung von Tenmedia.
Okay. Streng genommen bist du also gar kein Quereinsteiger, weil Software ja offensichtlich eine Konstante in deinem Leben war, aber mindestens ein Autodidakt. Siehst du darin irgendwelche Vor- oder Nachteile, keine klassische Ausbildung absolviert zu haben?
Ich habe jetzt nichts, was in Richtung Informatik oder IT oder so geht im Abschluss. Aber wenn man wirklich Anwendungen bauen möchte, dann ja, das lernt man so direkt, glaube ich, in ganz wenig Studiengängen oder Ausbildungen nur. Also die meisten müssen sich so einen gewissen Teil selber beibringen. Ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil ist. Am Ende zählen, glaube ich, zählt die Anzahl der Stunden, die man in so eine Problemstellung investiert. Man muss eine gewisse Anzahl von Stunden in die Selbstausbildung investieren. Man muss eine gewisse Anzahl von Stunden in Softwareanwendungen einbringen, um Verständnis zu entwickeln, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen. Und diese Stunden kann man halt so ein bisschen aus einer Ausbildung heraus mitnehmen und aus dem Studium heraus für sich mitnehmen. Oder man setzt sich selber hin und probiert. Ich glaube, jeder ist ein bisschen ein anderer Typ, wie man am besten Informationen für sich aufnehmen kann. Aber es gibt keine Abkürzung. Also man muss bereit sein, diese Zeit zu investieren. Und das kann man vielleicht auch so ein bisschen von der Länge irgendwie komprimieren, indem man viele Stunden an einem Tag investiert. Oder man streckt es halt über einen längeren Zeitraum und damit weniger Stunden pro Tag. Aber unabhängig davon, ob man das jetzt von einem Externen beigebracht bekommt oder sich komplett selbst beibringt, ich weiß nicht, ob das eine oder das andere besser ist.
Für dich hat zumindest dieser Weg gut funktioniert. Du hast dann, wie jetzt schon vorweggenommen wurde, die Softwareagentur Tenmedia gegründet. Kannst du ein bisschen was zur Ursprungsidee erzählen? Also war von vornherein klar, dass du ein Unternehmen gründen willst?
Es gab nie diese klare Vision, wir gründen ein Softwareunternehmen und dann bauen wir Software. Als ich jünger war, gab es viele Optionen. Ich habe ja auch was anderes studiert. Vielleicht wäre ich auch in den Bereich gegangen. Aber die ursprüngliche Zielsetzung, die wir hatten mit Tenmedia, war es ja auch, Portale zu betreiben. Also wir haben Plattformen gegründet und Plattformen aufgebaut und auch selber entwickelt und da auch die erste Erfahrung gesammelt.
Und was würdest du sagen, wie sich diese Ursprungsidee dann gewandelt hat?
Der Unterschied zu dem, was wir damals gemacht haben und zu dem, was wir heute machen, ist, Plattformen kosten unglaublich viel Entwicklungsleistung. Auch wenn es super viele Plattformen auf der Welt gibt, jede Plattform hat eigene Challenges, die sie so ein bisschen für sich lösen muss, auch auf technischer Seite. Aber der Entwicklungsaufwand, wenn die Plattform einmal da ist, der geht stark zurück. Man ist dann automatisch in so einem Bereich, wo man sehr, sehr viel mit Customer Support zu tun hat, wo man sich mit dem Betrieb von den Plattformen beschäftigen muss. Was wir heute machen, ist, neue Problemstellungen zu lösen. Also neue Softwareanwendungen zu bauen für neue Problemstellungen. Und wir sind nicht mehr so stark in dem Betrieb von den fertigen Lösungen involviert. Diesen Shift, den wir gemacht haben in unseren Aufgaben, der hat sich von Entwicklung und Betrieb quasi in Richtung hauptsächlich Entwicklung und anschließend dann Support von den Softwareprodukten verschoben.
Und gab es dabei bestimmte Ziele, die ihr euch als Agentur gesetzt habt? Also was war so die Hauptmotivation dahinter?
Tamedia oder wir waren nie darauf aus, jetzt super schnell, super stark zu wachsen. Uns war halt wichtig, dass wir irgendwas machen, was uns Spaß macht. Bei mir ist es halt vor allem diese Technikkomponente, diese Softwarekomponente. So, sobald man irgendwas baut mit irgendeinem Interface, wo man dann raufklicken kann und sich im Hintergrund irgendwelche Daten verändern, bin ich eigentlich schon zufriedenzustellen. Und dass man das mit Leuten macht, mit denen man gerne Zeit verbringt. Und wir haben nie darauf optimiert, jetzt super schnell zu wachsen, super viele Leute einzustellen oder nur Investoren glücklich zu machen. Das war nie unser Ziel. Unser Ziel war einfach, irgendwas bauen, was Mehrwert stiftet vor allem und was im Idealfall dann auch von anderen genutzt wird.
Das heißt, am Anfang stand eigentlich als Motivation so das Lösen von eigenen Problemen und dann zu gucken, haben vielleicht andere das gleiche Problem und wie können wir denen helfen?
Ja, ich denke schon. Also zum Beispiel hatten wir damals schon, das war die erste Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir angefangen haben, Mitarbeiter einzustellen, gesehen, dass diese Lebensläufe und Anschreiben uns nicht wirklich das an Informationen liefern, was wir brauchen, um jemanden basierend auf den wenigen Informationen, die man überhaupt bekommt, einschätzen zu können. Und da hatten wir dann Biamu damals gegründet, um eine Alternative oder so ein bisschen einen Bewerbungsprozess zu digitalisieren, der mehr Informationen liefert. Also wir haben da schon geguckt, wie können wir uns den Alltag erleichtern und das dann auch gleich öffnen, sodass andere auch davon profitieren. Und so war das bei allen Produkten, die wir danach gestartet haben. Und so ist das jetzt auch mit Hitchdesk. Also wenn wir jetzt irgendwann dieses Jahr hoffentlich die nächste Plattform starten, dann ist das ja auch wieder aus unserer eigenen Perspektive, was brauchen wir? Und das basiert dann auf den Erfahrungen, die wir gesammelt haben in den letzten Jahren. Und davon losgelöst ist halt das Agenturgeschäft, wo man Problemstellungen von Dritten gepitcht bekommt und dann darauf Antworten finden muss. Also das Lösen von Problemen ist, glaube ich, immer in der Mitte von allem unternehmerischen Tun.
Das klingt jetzt sehr visionär, aber vor allem am Anfang waren diese Probleme wahrscheinlich erstmal bürokratischer Natur, oder? Kannst du davon so ein bisschen erzählen? Also welche Hürden haben sich euch da in den Weg gestellt?
Also wir haben ja gegründet. Wir hatten eigentlich, da habe ich gerade meinen Bachelor angefangen, ja, als wir Tamedia gegründet haben. Und man hat natürlich ein bisschen Lebenserfahrung, aber man hat auf jeden Fall noch keine Erfahrung im Führen von einem Unternehmen. Und man ist von heute auf morgen mit Aufgabenstellungen konfrontiert, die man eigentlich so nicht kennt. Man hat unglaublich viele Formulare, die man ausfüllen muss. Man hat auf einmal super viele Deadlines, an die man sich halten sollte. Ja, und man macht Fehler bei Sachen, die man gar nicht wusste, dass man sie überhaupt machen muss. Ja, also ich glaube, wenn man das noch ein bisschen abstrahiert, dann ist der Kern der meisten Probleme, das sind einfach kleinere Sachen, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte, die dann einfach, wenn man sie ignoriert, wachsen. Wenn man es schafft, sich zu überwinden und Probleme gleich anzugehen, dann eskalieren die in der Regel auch nicht so wirklich.
Und was würdest du sagen, womit siehst du dich heute vor allem konfrontiert?
Wenn man jetzt wie aus meiner Perspektive einfach irgendwas mit Software machen möchte und dann ein Unternehmen gründet, dann ist man sofort in einer Situation, wo man nicht mehr 100% von seiner Zeit in Software investieren kann, sondern je größer die Organisation, die man vertritt, ist, desto kleiner ist der Anteil der eigenen Zeit, die man in Software investieren kann. Also das ist eigentlich paradox, aber je mehr Software insgesamt produziert wird mit dem Unternehmen, desto weniger ist der eigene Anteil daran, Wenn man immer mehr Organisationen hat, es sind so viele Einzelprozesse, die dann immer hier 5 Minuten und da 10 Minuten kosten, aber die sich dann aufsummieren. Und dann sind wieder 2 Stunden weg, wieder 3 Stunden weg. Und dann ist man immer öfter in einer Situation, wo man den ganzen Tag nicht mehr an irgendwelchen Softwareproblemen arbeiten konnte. Oder mal 2 Tage. Oder dann ist man auf irgendeiner Dienstreise oder sowas und dann ist 1,5 Tage sind dann weg. Und damit muss man auch irgendwie lernen, dann umzugehen und so ein bisschen auch dann loszulassen, auch zu optimieren, wo man seine Zeit investiert.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man am Anfang noch ziemlich allein auf weiter Flur ist, dass es dann auch schwer ist, Aufgaben abzugeben,
ja,
oder?
Wenn man am Anfang alleine ist, dann hat man auch eine gewisse Art, wie man Dinge macht. Und die abzugeben, man bekommt immer ein bisschen ein anderes Ergebnis von einer anderen Person, als wie man es selber machen würde. Und da dann nicht zu sagen, okay, ich mache es jetzt einfach selber. Also ist es einfach auch irgendwann unmöglich, alles selber zu machen, weil es einfach zu viele Einzelaufgaben sind. Der Trick ist, glaube ich, darin, in jedem einzelnen Aufgabenbereich jemanden zu finden, der besser ist als man selber und das dann auch irgendwie egofrei abgeben zu können. Das ist ein Prozess, jemanden zu finden, mit dem man gerne arbeitet und der dann einzelne Aufgabenbereiche übernehmen kann. Wenn man jemanden hat, dem man da so ein Stück weit vertraut, ist deutlich einfacher, als einfach etwas abzugeben, weil man einfach abgeben muss, weil man sonst einfach den Tag zeitlich nicht mehr hinbekommt. Und das Ziel ist schon, in jedem Bereich jemanden zu finden, der auch ein gewisses eigenes Qualitätsbewusstsein hat und die Aufgaben gerne macht. Also es gibt sicher Aufgaben, die kein Mensch gerne macht, ja. Aber ich glaube, in den meisten Aufgabenbereichen findet man jemanden, der die Aufgaben gerne gut macht und sich dann auch anhand der Ergebnisse freut, dass er etwas dazu beigetragen hat, dass man vorankommt. Und ja, diese initiale Hürde nicht loslassen zu können, ich glaube, damit haben die meisten zu kämpfen und ich auch, aber es wird besser, ja.
Da sprichst du dann wahrscheinlich auch eher von den Departments, die nicht initial deine Aufgabenbereiche waren. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Geschäftsführung und Entwicklung sind ja weiterhin deine Aufgabenbereiche. Könntest du dir auch vorstellen, eins von beiden mal abzuschreiben?
Ja,
oder?
Auf jeden Fall. Geschäftsführung. Ja. Also es sind einfach so viele verschiedene Einzelaufgaben, dass man als Geschäftsführer sehr wenig Zeit nur hat, sich mit einzelnen Problemen auseinanderzusetzen. Jetzt unabhängig davon, dass ich noch bei den Softwareprojekten als Architekt meistens noch dabei bin. Aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit, mich um einzelne Probleme zu kümmern. Und ich glaube, in der Rolle als Geschäftsführer ist es bei jedem Unternehmen einfach schwierig, weil man die ganze Zeit unterschiedlichste Probleme hat, um die man sich kümmern muss und die man auch gar nicht kontrollieren kann, weil man weiß ja nicht, was morgen anfällt. Also ja, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einer der beiden Positionen, dann würde ich mich auf jeden Fall für die Rolle als Entwickler entscheiden.
Mhm. Aber trotzdem ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es ganz gut geklappt hat mit der Gründung. Meinst du, es gibt etwas, was auch anderen helfen könnte, die mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen oder ein Startup zu gründen?
Wenn man so zwischen zwei Stühlen sitzt und sich überlegt, soll ich jetzt mich selbstständig machen, soll ich irgendwas gründen oder nicht? Also wenn man da schon so am Scheideweg ist, wenn man sich nicht sicher ist, ob das für einen was ist, dann würde ich jedem empfehlen, es nicht zu machen. Es ist super demotivierend, es ist super anstrengend, es kostet super viel Energie, sehr lange auch, bevor man irgendwelche Ergebnisse sieht. Und ich meine, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer den, der das eine Ding gründet und dann sofort durch die Decke geht und dann nur die Aufgabenbereiche einnimmt, auf die er Lust hat. Und das mag es alles geben, aber ich glaube, von all dem, was wir hier sehen und die ganzen Startups, die uns ihre Pitch-Decks schicken und für die wir die Projekte gemacht haben, ich glaube, ich habe es noch nie so geradlinig erlebt. Und ich glaube, die meisten Gründer, glaube ich, die müssen mehrere Projekte gründen, genauso wie wir mehrere Projekte in der Vergangenheit gestartet haben, die da mehr oder weniger Erfolg hatten. Und diese Rückschläge hinzunehmen und dann weiterzumachen, ich glaube, das schafft man nur, wenn man für sich keine Alternative sieht. Also wenn man weiß, dass man gründen möchte, wenn das hundertprozentig klar ist. Wenn es da irgendwie Plan B gibt, dann glaube ich, dann kann man sich die Zeit auch sparen und irgendwie in was anderes investieren.
Also was ich viel beobachte, sind so sehr motivierte, vor allem junge Menschen, die als sogenannte Digital Natives gelten, die vielleicht auch gar keine Lust auf so einen 9-to-5-Job haben und sich zum einen mehr Freiheiten von der Selbstständigkeit erhoffen, aber vielleicht auch eine Vision haben, mit dem nächsten großen Ding was bewegen zu können. Siehst du vielleicht das auch so ein bisschen in der Zeit begründet, also von 2011 zu heute, dass es einfach eine andere Herangehensweise, eine andere Mentalität gibt von Menschen, die vielleicht gründen möchten?
Ich weiß nicht, ob ich beurteilen kann, ob sich da die Grundeinstellung von der Gesellschaft geändert hat. Aber man kann ja alles ausprobieren. Es ist heute, man kriegt sehr, sehr schnell Feedback über den Markt. Also wenn man irgendeine Produktidee hat oder generell irgendwie sich als Freelancer probieren möchte, dann kriegt man sehr, sehr schnell Feedback. Und ja, also einfach ausprobieren ist immer mein Ratschlag, bevor man sich über mehrere Monate oder Jahre selbst fragt, ob oder ob nicht. Wenn die Idee gar nicht mehr verschwindet, dann einfach ausprobieren.
Also Risikobereitschaft.
Also man darf sich da auch nichts vormachen. Als Gründer ist man immer vollständig im Risiko, auch mit allem, insbesondere in der Anfangszeit. Natürlich gibt es nochmal verschiedene Geschäftsbereiche, aber jetzt im Bereich Softwareentwicklung zu starten, als Freelancer oder als Unternehmer, ist nicht so kapitalintensiv wie manch anderer Bereich. Also selbst jeder mit einem Laptop und ein bisschen Vorstellungsvermögen kann Software schreiben. Jetzt natürlich das Wissen vorausgesetzt. Man braucht keine riesen Anfangsinvestitionen. Und es gibt Softwareprojekte in allen möglichen Formen und Farben und Größen. Also man muss ja jetzt nicht gleich für irgendeinen Enterprise-Kunden das nächste große Software-Tool entwickeln. Kann man auch gar nicht als einzelne Person. Aber man kann ja auch mit ganz super kleinen Projekten anfangen, mit einzelnen, ich weiß nicht, Plugins oder Änderungen an existierenden Programmen. Also diese Anlaufhürde im Bereich Software ist super gering. Wenn man jetzt irgendwas in Richtung Industrie macht, wird es wahrscheinlich schon schwieriger. Und da dann ohne Privathaftung oder sowas zu glauben, dass man dort Fuß fasst, ist, glaube ich, schwierig. Also selbst schon, wenn man irgendwie im Bereich Gastronomie ist, muss man sich irgendwie über die Kosten im Klaren sein. Und man glaubt es nicht, aber auch die Kosten für Agenturgeschäfte sind, die summieren sich. Und selbst so kleinere Teams haben hohe Fixkosten, mit denen man irgendwie umgehen muss. Und ich glaube, wenn man da nicht so eine gewisse Risikotoleranz mitbringt, dann wird man wahrscheinlich viele schlaflose Nächte haben.
Und meinst du, es gibt noch andere Eigenschaften, die erfolgreiche GründerInnen haben sollten?
Also ich glaube, ohne jetzt fachlich irgendwas beurteilen zu wollen. Ich glaube, die Nummer 1 Eigenschaft ist wirklich die Ausdauer. Man darf nicht aufgeben. Man muss einfach einmal mehr aufstehen, als man umfällt. Und wenn man das nicht macht, dann ist es eigentlich schon vorprogrammiert, dass man es nicht schaffen wird. Es ist so gut wie sicher, dass die ersten Projekte nicht den Erfolg bringen, den man haben möchte. Es ist einfach die Ausdauer und die Anpassungsbereitschaft. Die Ideen so lange zu validieren, so lange zu drehen, bis man den Punkt gefunden hat, wo man auf Nachfrage trifft. Und es ist so ein bisschen ein Spiel mit Zeit.
Und gibt es etwas, wo du sagen würdest, das würdest du heute komplett anders machen als damals?
Ja, sicher. Ich glaube, bei jedem Projekt, selbst wenn man dann nicht den Riesenerfolg damit hat, nimmt man unglaublich viele Erfahrungswerte mit, die man dann wieder in das nächste Projekt investieren kann. Was ich mitnehmen würde, vor allem ist, schneller Aufgaben abzugeben. Ich habe am Anfang Texte geschrieben. Ich habe so überhaupt gar kein Gespür für Texte. Ich habe Ewigkeiten Texte geschrieben, das hätte ich viel früher abgeben können. Auch so organisatorische Sachen, da gibt's einfach Personen, denen das eher liegt, Projektpläne zu machen. Man kann sich, glaube ich, in keinem Bereich völlig aus der Verantwortung stehlen. Man muss auf jeden Fall den Überblick behalten als Gründer. Aber um die Details und diese Detailverliebtheit, da muss man einfach Personen finden, die das besser wahrnehmen können, die das besser machen können. Und organisatorische Sachen sofort angehen. Also die Sachen, die man nicht abgeben kann, Sachen, um die man sich kümmern muss, um die es einfach keinen Weg herumgeht, nicht ewig vor sich herschieben. Man muss es sowieso machen. Und man kann es einfach da machen und dann sich um die Aufgaben kümmern anschließend, auf die man Lust hat. Das, was in meinem Bereich dann halt die Software-Problemstellungen waren oder sind. Oder man kann sich ewig stressen und dann am Ende sich um diese Sachen kümmern, auf die man eigentlich keine Lust hat. Ja, also die beiden Sachen. Und ich wette, es gibt noch 1000 andere Bereiche, die wichtig sind. Und das ist so ein Lerneffekt wahrscheinlich. Das ist auch ein fortlaufender Prozess. Ich glaube nicht, dass man das abschließen kann. Wenn ich in 10 Jahren mich mit mir heute unterhalten würde, würde ich wahrscheinlich auch nochmal vielleicht noch einen dritten Punkt dort aufnehmen oder noch andere Punkte dort aufnehmen. Und man muss es wahrscheinlich auch nochmal auf die Unternehmensgröße anwenden. Ein Riesenunternehmen, ein Riesenkonzern wird wahrscheinlich auch nochmal andere Problemstellungen zu lösen haben, als wir es jetzt haben, als klassische Agentur.
Ich glaube, ob Riesenkonzern oder kleine Agentur, am Ende wollen doch alle das Gleiche. Und daher auch meine letzte Frage. Kann man mit Software die Welt retten?
Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann sie auf jeden Fall angenehmer machen, weil sonst hätten wir nicht alle unsere Telefone mit super vielen Apps, die uns irgendwas abnehmen. Aber ich glaube, von Software geht halt auch eine destruktive Gefahr aus. Also wenn die Welt irgendwann zerstört wird, dann ist auf jeden Fall irgendwo Technik involviert. Das weiß ich. Ob man sie retten kann, weiß ich auch nicht, weil Software ist am Ende auch immer nur so gut wie der Anwender. Heute noch. Also Software hat kein eigenes Bewusstsein und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke da konkret an solche Dinge wie die Corona-App, die ja versucht, ein konkretes gesellschaftliches Problem zu lösen, nur eben auch zu einem gewissen Preis. Wie würdest du das beurteilen?
Also ich glaube, jeder, der im Rahmen der Corona-Krise keine Entscheidung treffen musste, kann sich glücklich schätzen. Also ich finde die Vorstellung, dass man auf jeden Schritt getrackt wird, ein bisschen creepy, egal unter welchem Aufhänger. Jetzt, was am Ende mit den Daten passiert. Wir leben in einer super liberalen Gesellschaft, aber es gibt halt auch Staaten, die mit so einer Information, die schon zu ihrem eigenen Vorteil einsetzen würden. Und das Erheben von so einen Daten mag sich vielleicht in dem einen oder anderen Kontext rechtfertigen lassen, aber davon geht eine Riesengefahr aus. Und es ist noch freiwillig und jeder kann sich diese Apps installieren oder auch nicht. Aber der Schritt von sowas zu entwickeln und auf freiwilliger Basis und das dann irgendwann immer weniger freiwillig zu machen, indem man damit vielleicht bestimmte Services koppelt, die man benutzen muss, ist, glaube ich, dann nicht mehr so groß. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob inwieweit diese App dann wirklich dazu beigetragen hat, dass sich da das Virus weniger stark verbreitet. Ich denke, es gibt einfach Informationen, auf die der Staat keinen Zugang verschaffen können sollte. Also nicht nur, dass er die Information nicht hat, sondern er sollte auch keine Möglichkeit haben, diese Information zu bekommen. Und was Leute in ihrer Freizeit machen, ist auf jeden Fall ganz oben auf dieser Liste. Und alles, was das aufweicht, egal unter welchem Deckmantel, glaube ich, sollte man sehr kritisch sehen. Ja, technisch ist alles möglich. Also technisch ist auch möglich, dass wir uns Kameras in die Wohnung hängen. Und die dann mit bestimmten Algorithmen versehen, dass wir bestimmte Tätigkeiten tracken. Aber ja, das heißt ja nicht, dass man es machen sollte. Ich glaube immer noch, dass die Freiheit das höchste Gut ist und dass man Technik nur insoweit einsetzen sollte, dass diese Freiheit gewährleistet bleibt.
Ja, da wird ja auch deutlich, mit wie viel Verantwortung Softwareentwicklung einhergeht. Und da ist man auch gleich bei dieser Gratwanderung, weil jetzt mal unabhängig von dieser App, bei der Digitalisierung zum Beispiel, die ja gerade für viele Unternehmen ein großes Thema ist, bei solchen Prozessen fallen ja ganz automatisch Daten an, die es aber natürlich zu schützen gilt. Und da ist es dann die Kunst, eine Softwarelösung zu entwickeln, die beides im Blick behält.
Ja.
In welchen Bereichen, denkst du denn, hat Software die Welt ein bisschen verbessert?
Ja, also ich meine, es gibt unglaublich, ich meine, alles ist mittlerweile digitalisiert in irgendeiner Form. Ich glaube schon, dass es das Leben verbessert hat an allen Fronten. Also diesen Produktionsoutput, den man heute hat, den würde es ohne den Einsatz von Software so nicht geben können. Also würde man nicht immer mehr automatisieren und optimieren, dann würden wir alle weniger konsumieren können am Ende des Tages. Und diese Möglichkeiten, die einem diese automatisierte Verarbeitung von Informationen und von Prozessen gibt, dann so einzusetzen, dass sie auch im Einklang mit den gesellschaftlichen Zielen steht, das ist dann Aufgabe von allen so ein Stück weit.
Das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir hören also, wer große Träume hat und bereit ist, viel zu investieren, kann vielleicht mit einer eigenen, innovativen Geschäftsidee langfristig was bewegen. Wer mit Software etwas bewegen möchte, muss sich aber auch darüber im Klaren sein, welche Verantwortung damit einhergeht. Dennoch lohnen sich Ausdauer und Ehrgeiz. Ob Software oder nicht, Ziel sollte immer sein, Probleme zu lösen und nicht neue zu schaffen. Für heute möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Rami bedanken, der sich die Zeit genommen hat, seine Erfahrungen in der Gründung mit uns zu teilen und auch eine kritische Sicht geäußert hat. Und wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert Weiche Ware überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Weiche Ware. Digitalisierung frei Haus.